Im heutigen Dossier möchte ich ein weiteres Mal auf das Ukraine-Thema zurückkommen. Wir haben ja hier unsere Positionen ausgetauscht, kennen auch die Positionen der anderen und an sich ist es nach Jahren eigentlich immer dasselbe, trotzdem aber interessant, dasselbe nochmal aus anderem Mund zu hören, vor allem, wenn es kein völlig dümmlicher Mund ist. Ich rede von Hans-Werner Sinn, Wirtschaftswissenschaftler, emeritierter Hochschullehrer an der Ludwig-Maximilian-Universität zu München. Die kennen wir.
Hallo, hier ist Michael Mein, ihr hört Radio Marabu.
Von 1999 bis 2016 war er Präsident des IFO-Instituts für Wirtschaftsforschung. In dieser Funktion saß er sehr lange, sehr regelmäßig in allen möglichen Talkshows und konnte mich dort mit seinen klaren Analysen erwärmen. Hab ja hier mehrfach gesagt, ich habe in der DDR 3 Semester Wirtschaft studiert, sozialistische Finanzökonomie, aber auch dialektisch-historischer Materialismus gehörten zu den Fächern. Es gab noch ein drittes, da erinnere ich mich an eine Lehrerin, an eine sehr junge Lehrerin, die den Begriff Geld immer sonderbar presste. Geld! 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 Uns albernen Jungs ist das dann irgendwann aufgefallen, sodass wir kichern mussten, wenn sie von Geld sprach, im Unterricht nicht immer angebracht. Interessant bei Hans-Werner Sinn ist, er kommt aus einfachen Verhältnissen. Sein Vater war Kraftfahrer, Taxiunternehmer mit 2 Taxis, Mitglied der SPD. Seine Mutter kam aus Kolberg in Pommern. Auch sein Großvater war Sozialdemokrat, von Nationalsozialisten, also von deutschen Faschisten, verfolgt. Er starb in einem Konzentrationslager. Auch Sinn war bis 1970 Mitglied der SPD. Geboren wurde er 1948. Er war auch Aufsichtsratmitglied der Hypovereinsbank und einmal Teilnehmer der Bilderberg-Konferenz zu Dresden. Und im Dezember saß er nach längerer Zeit mal wieder in einer Talkshow. Servus TV Talk im Hangar. Titel: Europa am Abgrund, hilft nur mehr ein Wunder. Nun ist Sinn, trocken und spröde, kein Freund der Wunder. Und die Sendung plätscherte auch so dahin. Und irgendwo, nach einer Stunde, platzte Sinn irgendwie der Kragen und er erklärte sich zur Ukraine. Zweiter Gast in der Sendung: Christian Kern, SPÖ, 2016-2017 Bundeskanzler Österreichs. Auch Parteivorsitzender der Sozialdemokratischen Partei Österreichs, also eigentlich aus dem ähnlichen Lager. War dann noch Vorstandsvorsitzender der Bundesbahn, jetzt Geschäftsführer der L Austria, einer Leasinggesellschaft für Schienenfahrzeuge. Werden wir nun Zeuge der Erklärung von Hans-Werner Sinn. Die Stärke des Formates, Moderator Michael Fleischhacker, kann Ausreden lassen und im Gegensatz zu deutschen Talkshows hört man, dass da eben niemand aus der Redaktion dazwischen ruft, um Gottes Willen, geh rein, bremse ihn. Und somit erlaube ich mir zu sagen, das ist eben eine Talkshow, die Erkenntnisgewinn zumindest nicht vollends ausschließt.
Sie schreiben in Ihrem Buch, das wird interessant, dieser Krieg, der 2022 im Februar begonnen hatte, der hätte vermieden werden können.
Ja, der Meinung bin ich. Und zwar habe ich mich intensiv auch mit dieser Frage beschäftigt, wie das historisch alles abgelaufen ist und mich auch lange mit Horst Telschick unterhalten, der ja die rechte Hand von Kohl war und der auch mit Putin viel verhandelt hat und so weiter. Also ich glaube, die Sache war so. 1991 ist die Sowjetunion zusammengebrochen. Und hatte man Angst, dass das also, dass diese Nachfolgeorganisation, die Gemeinschaft unabhängiger Staaten oder Russland selber, jetzt militärische Gewalt anwenden würde, um also die alle zusammenzusammeln wieder. Dass das nicht passierte, zunächst jedenfalls, war ein Wunder der Geschichte. Es war also irgendwie total überraschend, dass man das geschehen ließ. Russland hatte dann genug zu tun, damit selbst so aus dem Kommunismus in die Marktwirtschaft zu kommen, ist vieles falsch gelaufen, das mit den Aktien und den Oligarchen, eine Geschichte für sich. Russland ging den Bach runter. 98 ging es pleite. Es war nicht mehr in der Lage, die internationalen Dollarkredite, die es in Anspruch genommen hatte, zurückzuzahlen. Es lag am Boden. Als es dann am Boden lag, ist Jelzin ersetzt worden durch Putin. Und Putin hat dann überlegt, welcher Kurs gewählt wird. Es gab 2 Fraktionen im Kreml. Es gab die Hardliner, die also diesen militärischen Weg gehen wollten, um das alte Sowjetreich wieder zusammenzufügen. Und es gab die Westler. Dazu gehörten gehörte der Ministerpräsident, dazu gehörte Herr Gräf, der German Gräf und andere und Putin auch. Er war ein Westler und hat diesen Kurs versucht auszuloten. Er wollte ein System des Freihandels mit dem Westen. Er wollte in die Welthandelsorganisation hinein und hoffte, dass er dadurch sein Russland wieder auf die Beine stellen kann und groß machen kann. Das wird auch besonders deutlich durch die Rede, die er 2001, das war 20 Tage nach dem Angriff auf das World Trade Center übrigens, im Bundestag hielt, wo er dann die Hand ausstreckte zu einer solchen Handelskooperation, speziell auch mit Deutschland. Und der Bundestag war hin und weg gerissen von Putin. Es gab stehende Ovationen. So beeindruckend war also diese Rede. Da hat der Teltschik sicher auch ein bisschen mitgeholfen im Hintergrund, um dem Putin da auf den richtigen Kurs zu bringen. Aber es war erfolgreich und Putin hätte damals vielen möglichen Deals mit dem Westen, um mal mit Trump zu sprechen, zugestimmt, die alle 100-mal besser gewesen wären als das, was wir heute noch zur Verfügung haben. 100-mal besser. Der Westen hat es nicht gewollt. Er hat es zum einen nicht gewollt, weil die osteuropäischen Staaten natürlich jetzt von Russland nichts mehr wissen wollten. Die haben sich dann gelöst und haben versucht, in die NATO zu kommen. Und zum anderen aber auch, weil die Amerikaner, wenn wir mal ganz ehrlich sind, es nicht wollten. Die Amerikaner haben nämlich nicht nur gewollt und mit unterstützt, dass Polen, Ungarn und so weiter da reinkamen, auch die baltischen Länder, die ja Teil der UdSSR waren, während die anderen nur dem Comecon angehörten, sondern sie wollten noch einen Schritt weitergehen und schließlich auch die Ukraine, dieses Riesenland, was auch eines von drei Gründungsmitgliedern der Gemeinschaft unabhängiger Staaten, der Nachfolgeorganisation der Sowjetunion war, dieses Land auch noch rauszuholen in den Westen. Und das war der entscheidende Punkt. Der Beschluss wurde vorbereitet und gemacht. Dann 2008 ein formeller Beitrittsbeschluss für die Ukraine. Die Ukraine wird Mitglied der NATO, wurde in Bukarest 2008 beschlossen. Und das hat alles die roten Ampeln leuchten lassen in Russland. Und diese Fraktion, die Westanbindung suchte, war desavouiert. Jetzt kamen die Hardliner ran und Putin hat dann mit den Hardlinern den Krieg vorbereitet. Er hat 2014 dann die Ukraine, die Krim annektiert, nach einer durchaus auch militärischen Eroberung in Teilen und dann 8 Jahre später, 22, dann auch noch den richtigen großen Angriff auf die restliche Ukraine. Das war der Wendepunkt. Der Westen hat eine Chance verpasst und er hat sie, das muss ich sagen, auch verpasst, weil die Amerikaner eine Doktrin hatten, die wenig diskutiert wird in Europa. Das ist die Wolfowitz-Doktrin, die 1992 von dem Politologen und Mitarbeiter der Regierung Paul Wolfowitz,
Vizeverteidigungsminister unter
Kiel, aufgeschrieben wurde, wonach eben nach dem Fall der Sowjetunion keine neue Achse zwischen Westeuropa, speziell Deutschland und Russland entstehen durfte. Das war oberstes Ziel der amerikanischen Politik, das zu verhindern. Die Amerikaner wollten also mit anderen Worten zündeln, wollten nicht diese Freihandelszone, wie Putin sie wollte. Putin hat später dann, nicht bei dieser Rede, aber später von Vladivostok bis Lissabon und so weiter gesprochen, um also das deutlich zu machen, was er da meinte. Und diese Chance hat der Westen verpasst. Deutschland und Frankreich wollten nicht 2008, dass dieser Beschluss über die Ukraine gemacht wird. Sie haben nur erreichen können, dass es kein festes Datum gab. Aber Amerika war zu stark, hat sich durchgesetzt und die Ukraine sollte also in die NATO rein. Das war das rote Licht, das die Russen dann.
Und spätestens mit dem Krieg seit 2022 hat man jetzt den Eindruck, das kann nie wieder werden. Russland wird als die große Bedrohung Europas gesehen, ist der Grund dafür, dass es eine
sehr massive
Aufrüstung gibt. Die Frage ist, Irgendwann endet jeder Krieg und die Frage ist, und wir werden dann alle noch auf dieser Erde sein. Für viele stellt sich die Frage,
wie kann man damit Russland wieder machen? In den Kalten Krieg. Es wird jetzt ein eiserner Vorhang, wenn es gut läuft, in der Ukraine errichtet und wir sind wieder da, wo wir vor dem Zusammenbruch der Sowjetunion waren. Der ganze Kladderadatsch fängt von vorne an. Die Geschichte ist zurückgeworfen um Jahrzehnte und müssen mühsam in Zukunft die nächste Generation daran arbeiten, mit Russland wieder zusammenzukommen. Denn es geht ja nicht anders. Wir sind ja unsere Nachbarn. Wir können ja nicht so tun, als wären sie gar nicht da.
Aber darf ich noch kurz noch mal zur Einordnung dessen, was Sie gesagt haben, weil das ist mir schon wichtig, dass wir das betonen, damit das nicht falsch verstanden wird. Und möglicherweise ist das auch gar nicht Ihre Intention. Aber es ist so, Ihre historische Analyse und diese Entwicklungen, gibt es viele Protokolle, die das in unterschiedlichster Form beschreiben. Selbst wenn man das so nimmt, wie Sie das sagen, ist alles das keine Rechtfertigung für diesen Angriffskrieg.
Nein, nicht moralisch.
Ich habe Sie auch sehr lange aussprechen lassen.
Konsequenzen.
So. Ja, und da kommt der Herr Christian Kern hinzu mit dem NATO-Programm Angriffskrieg.
Putins pro-russischer, brutaler, aggressiver, imperialer, heimtückischer, selbsternannter, grausamer Angriffskrieg.
Was dann jeden vernünftigen Diskurs vernichtet, das ist ja auch der Auftrag von derartigen Begriffen.
Der springende Punkt bei der ganzen Geschichte ist, dass wir heute mit einer Situation konfrontiert sind, aus der und vergangenen Erfahrungen, aus denen wir nur lernen können. Weil unser Fehler ist gewesen, alle miteinander, dass wir es nur ökonomisch betrachtet haben. Wir uns gedacht haben, es geht darum, dass wir sozusagen unsere handelspolitischen Interessen wahren. Das hat unserem Bruttoinlandsprodukt geholfen, das hat auch dem Bruttoinlandsprodukt der Russen geholfen. Wir haben gedacht, das ist alles in bester Ordnung und haben diesen Mann ausschließlich ökonomisch interpretiert, rational ökonomisch interpretiert. Und ich denke, dass das jetzt genauso vor den Augen der Weltöffentlichkeit und auf die Spitze getrieben den Amerikanern passiert. Weil Trump und insbesondere Witkoff sind beides Business Guys. Die kommen aus der Wirtschaft, sehen das transaktional mit ihren wirtschaftlichen Interessen verknüpft und spielen dieses Hard-Power-Spiel in dieser Form nicht mit. Und ich glaube, das führt zu den Missverständnissen in der Interpretation, die man sich auch zugestehen muss, dass es da hier um einen ehemaligen Geheimdienstagenten geht, der eine Logik hat, die extrem großrussisch getrieben ist. Und ich denke, die Position der Amerikaner, das ist jetzt vielleicht ein schwacher Trost für uns, wiederholt sich auch in China. Weil wenn man sich jetzt anschaut, was da rund um die Nvidia-Chips diskutiert worden ist und die Genehmigungen, die jetzt die Amerikaner erteilt haben, dafür, dass sie, glaube ich, 20% des Umsatzes dieser Chips selber behalten dürfen oder auch der Umgang mit Taiwan, läuft genau wieder auf diese Missverständnisse zu. Und man kann die nicht dispensieren und man kann die nicht entschuldigen, die am Ende Hunderttausende, Millionen Menschen am Gewissen haben. Und deshalb ist die Mitschuld des Westens, so wie sie jetzt ausgeführt worden ist, eine, die ich in sehr bescheidenen Dosen nachvollziehen
Herr Kern,
kann,
es geht
aber
nicht
am
um
Gesamtkonstrukt
Schuld. Ich möchte auch nicht
an der Gesamthaftigkeit
es geht überhaupt der Situation nicht ändert. Es geht nur um eine historische Beurteilung des Wenn-Dann.
Da haben wir die ganze westliche Gülle des Herrn Kern vernommen. Wir, die Guten, die Edlen, umgeben von finsteren Mächten. China, jetzt auch Trump und Witkoff, Businessmen im Kapitalismus. Guten Morgen, Herr Kern. Und natürlich der Geheimdienstmann Putin, nicht zu vergessen. Ich als Ihr-Erzähler bleibe dabei. Die eigentliche Schuld an diesem Konflikt trägt der Westen und das zu 100%. Und auch 2022 war nicht Beginn des Konfliktes und auch nicht 2014. Man könnte vielleicht sagen 2008, da begannen die einseitigen westlichen Sanktionen, die ja auch Wirtschaftskrieg sind. Man kann aber auch viel weiter zurückgehen und sagen, das ist der über 100-jährige Krieg mit dem Ziel, Russland zu vernichten, zu zerschlagen, zu zerstückeln, sich seiner Bodenschätze zu bedienen, der alte Raub, der die Welt in Blut ersäuft. Und mit Putin, zu dem mir auch einiges Kritisches einfallen würde, hat das eigentlich überhaupt nichts zu tun. Ich gehe davon aus, mit einem Nawalny wäre das Ganze viel schneller eskaliert, so wie auch ein Boris Jelzin irgendwann merkte, dass man ihn komplett über den Tisch zieht, dass man sein Land zerstört, hätte es auch ein Nawalny gemerkt. Da bin ich sicher. Egal, was mit seiner Witwe zusammengesponnen wird.
Ich würde ja nicht daraus folgern, dass man jetzt dem Putin nicht widerstehen müsste und dass er ein guter Mensch ist. Herrgott nochmal. Politiker in dieser Position ist ein Machtmensch und die gehen über Leichen, diese Leute. Das tun sie überall auf der Welt und nicht nur dort. Ich will dem überhaupt nichts entschuldigen. Der Putin ist damals nicht auf den Weg angenommen worden, den er hat gehen wollen. Das hätte man tun können. Natürlich, er hatte ja die ganzen Leute, gucken sich doch an, seine Regierung, die er hatte. Das waren die Westler, die damals das Sagen hatten.
Also ich habe da meine Zweifel.
Und nicht die anderen, die den harten Kurs wollten. Und der Westen hätte es die Hand nehmen können. Er hätte eine Handelsunion mit Russland machen können. Freihandel, natürlich nicht Freizügigkeit für Menschen oder so etwas, ist eine ganz andere Geschichte. Aber Freihandel, warum denn nicht, wie wir es jetzt mit Mercosur haben und diskutieren. Das hätte den Russen geholfen. Das hätte uns geholfen und dann wären die Länder wieder so verzahnt worden wirtschaftlich, dass Russland ja auch Vorteile davon gehabt hätte, wenn es diesen Weg weiter gegangen wäre. Aber nein, das passierte halt nicht. Und da kann man jetzt nicht sagen, wir waren naiv, indem wir geglaubt haben, dass Freihandel einen anderen Kurs bedeutet hätte, sondern dass die These stimmt nach wie vor. Das ist ja die alte kantische These, Freihandel macht Frieden. Sondern dieser Weg wurde nicht gegangen. Das war ein großer politischer Fehler des Westens, dass er nicht die richtigen Entscheidungen damals getroffen hat. Und das Entscheidende ist die Ukraine. Die Ukraine hätte man nicht in die NATO holen sollen, denn das bedeutete für die Russen, dass Sewastopol dann quasi von der amerikanischen Marine besetzt werden könnte. Das war ihr einziger eisfreier Hafen, den sie hatten zum Kaspischen Meer und zum Mittelmeerraum auch überhaupt.
Also ehrlich gesagt, ich war wirklich ein großer Anhänger dieser These, die sie auch vertreten haben und musste bitter feststellen, dass wir uns damals eine Fehleinschätzung
ja, wieso denn? Ich fürchte, wir sind jetzt relativ weit über unsere Zeit in der Einschätzung.
Wenn Sie mich mal ausreden lassen würden, könnte ich Ihnen erklären, warum ich das für eine Fehleinschätzung halte.
Weil Sie sagen, er wollte das nie.
Was wollte er nicht?
Sie sagen, was Herr Sinn sagt, Putin wollte das und Sie sagen, der wollte das eigentlich nicht, sondern er hat unsere Naivität ausgenutzt, um seinen Großmachtanspruch durchzusetzen.
Er ist ein Imperialist. Und
lassen Sie ihn das ruhig sein.
Er strebt nach Ausdehnung seiner Macht und wer ihm da im Weg steht, haben wir in Georgien gesehen, haben wir in Tschetschenien gesehen, haben wir auf der Krim gesehen und irgendwann mal müssen wir die Konsequenzen daraus ziehen und sagen, möglicherweise ist er vom Charakter anders als wir.
Nee, brauchen uns das nicht ewig schön. Das ist doch keine Erklärung.
Aber vielleicht eine zweite Geschichte.
Sehen Sie, und das ist die Stärke dieser Sendung. Hier hat sich Christian Kern entlarvt. Er sieht so aus wie wir, ist aber anders wie wir. Ist ein anderer Charakter, sondern höflich geblieben. Was er meint, es ist vielleicht gar kein Mensch, ein Untermensch. Genau da waren wir schon einmal. Und bei solchen Aussagen hat kein Russe auch nur ein Jota Interpretationsspielraum. Und es spricht für Hans-Werner Sinn, aber auch für den Herrn Moderator Fleischhacker, sich in diese Grube nicht mit herab zu verirren. Und für diese Verirrungen, da habe ich keine Zweifel, werden wir bezahlen. Weil der globale Süden, der sieht es nicht so wie wir. Die ganzen anderen Räuberpistolen, Georgien bis Krim, die irgendwelche Kriegstreiber in irgendwelchen Universitäten den Politikern auf Karteikarten schreiben und die leiern das dann ab mit der entsprechenden Betroffenheit im Gesicht. Eine wertvolle Sendung. Danke, Servus TV. Und ich hoffe, es war ein wertvolles Dossier.
Das Dossier. New York, New York, New York.
Wintereinbruch in New York. Und wo Schnee zu Boden geht, kann dieser geformt werden zu kleinen Bällen. Eine Schneeballattacke auf Pozzilisten sorgte für Empörung, passiert bei einem Einsatz gegen Randalierer. Es gab Verletzungen. New Yorks Polizeichefin verurteilte den Vorfall als beschämend und kriminell. Kritiker des Bürgermeisters Mamdani nutzten den Vorfall als Beweis dafür, dass der Respekt vor den Strafverfolgungsbehörden unter seiner Ägide abgenommen habe. Er erklärt sich, Zitat, auf X, wenn jemand einen Schneeball abbekommt, dann bin ich das. Darauf von mir nur, Mashallah.
Pinocchio. Zuletzt gesehen. Ein Rentner aus Heilbronn bekam ein Strafverfahren, weil er den Bundeskanzler Friedrich Merz in einem Facebook-Beitrag als Pinocchio bezeichnet hatte. Eingeleitet wurde dies durch Polizisten. Die Staatsanwaltschaft hat das Verfahren nun eingestellt. Friedrich Merz als Pinocchio zu bezeichnen, ist um eine von der Meinungsfreiheit gedeckte und damit zulässige Machtkritik. DDR-sozialisiert möchte ich mich aber festlegen, 1945 nicht von Pinocchio, sondern von Buratino befreit worden zu sein. Auch wenn im ehemaligen Politmagazin Monitor der ARD die USA als Befreier Nazi-Deutschlands bezeichnet werden. In einem Beitrag hieß es vor allem, die Amerikaner hätten Nazi-Deutschland befreit. Wenn überhaupt die US-Amerikaner. Jetzt wurde das Ganze herausgeschnitten. Dieses Fälschen unserer unheilvollen Geschichte stellt sich für mich als das rechtsextremst Denkbare dar. Diesen eigenen Rechtsextremismus auf eine rechte Deppenpartei wie die AfD zu projizieren, finde ich mit Verlaub ekelerregend. Die Nazis in der Ukraine vom Azov-Bataillon mit ihren Kreuzchen und Rühnchen auf die Ärmchen und auf die Brüstchen tätowiert, stehen wenigstens dazu, zeigen sich als richtige Männer, nicht als Waschlapp. Wieder die Feigheit und jetzt Pinocchio.
Wir stehen an der Seite des ukrainischen Volkes, ohne Wenn und Aber.
Naja, an der Seite des ukrainischen Volkes sehe ich mich eigentlich auch. Ich möchte, dass es überlebt. An der Seite des Brudervolkes. Terroranschlag in Moskau in der Nacht zum Dienstag. Putin sprach gestern vor dem Kollegium des FSB. Ein Polizist und ein Attentäter wurden getötet, zwei weitere Beamte verletzt. Der Täter kam aus Udmurtien. Auch in der Region Stavropol war ein Vizebürgermeister auf ähnliche Weise getötet worden. Ein ferngezündeter Sprengsatz. Bei gleicher Rede warnt Putin vor Pipeline-Sprengungen im Schwarzen Meer. Genannt Turkstream, Blue Stream.
Macht Nord Stream 2 auf.
Ich zitiere den russischen Präsidenten. Manche finden einfach keine Ruhe. Sie wissen nicht, was sie noch tun sollen, um den Friedensprozess und den Versuch einer diplomatischen Beilegung des Ukraine-Konflikts zu torpedieren. Der Vizechef des russischen Sicherheitsrates Medvedev erklärt, Russland wird sämtliche Kampfmittel, darunter nicht strategische Atomwaffen, gegen Ziele in der Ukraine einsetzen, wenn westliche Länder Kiew Nukleartechnologie zur Verfügung stellen. Entsprechende Angaben gibt es seitens des russischen Auslandsgeheimdienstes. Britisch-französische Pläne werden genannt vom russischen Föderationsrat. Gestern war auch der 4. Jahrestag des Beginns der militärischen Sonderoperation in der Ukraine. Maria Sacharowa, Sprecherin des Außenministeriums, bekräftigt ein weiteres Mal, alle Ziele der Sonderoperation werden erreicht werden. Zu eben diesem 4. Jahrestag übt Brigadegeneral AD Erich Wadt scharfe Kritik an der Haltung Berlins zum Ukraine-Krieg. Es verweigere sich einem Dialog, nehme eine Eskalation in Kauf. Diese könnte in der eigenen Zerstörung münden, mahnt der ehemalige militärische Berater von Bundeskanzlerin AD Angela Merkel. Er gab Alice Schwarzers Zeitschrift Emma ein Interview. Zitat: Dieser Krieg war aufgrund der Kräfteverhältnisse nie auf dem Schlachtfeld zu gewinnen. Unsere Politik der puren Waffenlieferungen ohne Verhandlungen war und ist unsinnig. Das ist nun deutlich zu sehen. In Debatten, in Talkshows, selbst auf Kirchentagen wird der Krieg angeheizt von Leuten, die nicht in die Todeszone hinein müssen und sich das Inferno weder vorstellen können noch wollen. Die Europäer waren und sind sogar stolz darauf, nicht mit den Russen zu reden. Ja, und hier kommentiere ich, fast autistisch, Europäer, die nicht mit dem größten Land Europas reden wollen, sind keine Europäer mehr, sie sind anti-europäisch. Zum RT-Bericht, die Amerikaner hätten Deutschland befreit, kommentiert ein Klaus Koch. Deutschland wurde nie befreit, noch heute agieren die wie damals, nur dass die heute in schönen seidenen Kostümen und Krawatten kommen, nicht mehr mit rasierten Birnen und Springerstiefeln, dafür aber um ein Vielfaches gefährlicher. Was wollte ich noch sagen? Ach ja, die Amis sind aus Sicherheitsgründen erst gekommen, wo der Krieg schon zu Ende war. Ich würde sagen, als, stimme ansonsten, aber vollumfänglich zu. Unser um scharfe Kritik nie verlegener Hörer Triple Delta äußert sich zum Beispiel zu Ernst Wolf. Seine Detailkenntnis ist beeindruckend, dafür fehlt ihm der große Überblick, mit einem einfachen Satz beschreibbar. Zitat: Das Kapital hat seine Hausaufgaben gemacht. Zum gestern viel gelobten, ich bin noch ganz hin und weg, Beitrag Markus Gelau und Subventionen in der DDR. Triple Delta, der Text ist nicht schlecht, aber es fehlt ein entscheidender Satz. Der Staat ist das Machtinstrument der herrschenden Klasse.
Bereits am 1. Januar 2026 tritt das neue Gesetz über den freiwilligen Militärdienst in Kraft.
Nicht so gut laufen die Fragebögen an potenzielle Rekruten des Jahrgangs 2008. Nur die Hälfte der Männer antwortet, obwohl verpflichtet. Bei Frauen liegt die Antwortquote nur bei 6%. Es berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland, also die SPD.
Das ist richtig.
Ein Signal, und ich meine, auf diese Art von Pazifismus können wir in Deutschland auch ein bisschen stolz sein. Und wenn er sich aus Angst speist, dann umso mehr.
Der Krieg muss nach Russland getragen werden.
Um der Geschichte wissend bekenne ich mich zu meiner Angst.
Alles für die Freiheit aufzugeben, das ist Freiheit.
Den Wahnsinn in die Audienz schallt, das erkläre ich am 25. Februar 2026, die kleine Audiodatei, ein Mittwoch.
Heute ist, was ist denn heute, Dienstag, ne? Ich habe mich immer noch nicht dran gewöhnt.
Mein Mittwoch, liebe Eva Herrmann, die wohl sehr mit sich im Reinen sein kann, da sie nicht mehr in der Tagesschau hetzt. Ob drohender Verbote sozialer Medien, nicht nur bei uns, auch in Russland geht man nun gegen Telekilogramm vor, ermittelt gegen Pavel Durov, erklärt sich erfrischend humorvoll Andreas Popp, Mann an ihrer Seite.
Naja, es wird jetzt immer deutlicher, dass das ZDF wahrscheinlich eher für den zweiten deutschen Fake-Kanal steht. Das wird ja nun ganz klar. Und wir sehen ja, welche Manipulation, welche Propaganda dort im Hintergrund die Motivation für diese Arbeit ist. Das heißt, der Journalismus ist komplett gestrichen. Es gibt eigentlich nur noch Aktivisten, Hayali und wie sie alle heißen. Und das ist für mich schon eine erschreckende Situation. Und in Anbetracht dieser Manipulation, dieser Propaganda, habe ich gerade schon gesagt, fänd ich es sinnvoller, dass man beispielsweise ein Verbot des öffentlich-rechtlichen Fernsehens für Rentner einführt, statt für Jugendliche die öffentlichen Kanäle. Denn da gibt es ja alle möglichen Formen bei den Jugendlichen, bei den öffentlichen Kanälen, bei den sogenannten sozialen Medien. Während wir ja tatsächlich eine große Gruppe von Rentnern haben, die tatsächlich auf ZDF und ARD ihr gesamtes Weltbild aufgebaut haben und glauben, was ihnen gesagt wird. Und wenn sie diese gesamte alternative Szene gar nicht kennen, dann bekommen sie gar nicht mit, was dort hinterläuft. Aus diesem Grunde ist die Forderung öffentlich-rechtliche für Senioren eventuell die sinnvollere Form.
Meine Zustimmung, haben wir weniger Meinungs- denn Bildungsprobleme.
Und nun die weiteren Nachrichten.
Paris, nicht zu einem Termin, erschien Frankreichs US-Botschafter Charles Kushner. US-Generalstabschef Dan Kane warnt Donald Trump vor einem Militärschlag gegen den Iran. Es berichtet Axios. In Mexiko werden Marineinfanteristen in die Unruheregionen verlegt. Der ehemalige norwegische Ministerpräsident Jagland ist nach Angaben seines Anwalts aufgrund der Belastung durch den Epstein-Skandal ins Krankenhaus eingeliefert. Geliefert worden, berichtet der ORF. Tausende Slowaken protestierten für die Ukraine. Nach Deutschland. Das LNG-Terminal vor Rügen liefert erstmals Gas in die Ukraine. Jetzt wissen wir auch, warum es dort ist. Der NDR berichtet. Die Berliner Zeitung über die frühere Ethikratsvorsitzende Alina Buicks. Es gibt Plagiatsvorwürfe. Ethik im Jahr 2026. Blühende Landschaften Ost. Der Hauptbahnhof Leipzig ist nun der gefährlichste in Deutschland. Ich habe das Gebäude noch zu DDR-Zeiten ausgiebig studiert. Da war es nicht gefährlich. Und noch ein beeindruckendes Funktionsgebäude für die Architekturfans. Und für die Frostbeulen, die Koalition kippt das Heizgesetz von Robert Habeck.
Die Debatte um das Gebäudeenergiegesetz, also wie heizen wir in Zukunft, war ja auch ehrlicherweise ein Test, wie weit die Gesellschaft bereit ist, Klimaschutz, wenn er konkret wird, zu tragen. Und ich bin zu weit gegangen.
Alles nur Spaß und jetzt wird's auch richtig mild, dann kommt aber der Winter zurück.
Moin Marcello. Ich finde mal lustig, wenn du meine Sprüche damit drin haust. Finde ich echt super. Bleib mir schön gesund, mein Freund.
Machen wir auf die besten Gitarrenriffs.
Europe's Alternative Music. Radio Marabu.